herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin Moin ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Moin Max.
Moin Kirill, moin da draußen. Ja, es ist wieder Zeit für eine neue Folge
Saufgesabbel. Leute, heute verdrücken wir uns in eine warme Region dieser Welt. Auch eine schöne Region, wie ich finde. Ich glaube, die heißt Portugal.
Das hast du messerscharf erkannt, ja. Eine Region, ja, also warm in den meisten Teilen schon. Es gibt auch durchaus die ein oder andere kühle, feuchte Ecke, gerade im Norden. Aber wir haben ja schon das ein oder andere Mal Portugal ein bisschen näher beleuchtet, aber meistens haben wir uns irgendwie auf den Douro konzentriert, also das Douro-Tal. Wir haben Portwein schon gemacht und jetzt habe ich mal sozusagen das restliche Portugal so ein bisschen und bis auf einen Wein den Douro auch ignoriert, so möchte ich mal sagen.
Ich bin gespannt, was heute an die Kehle kommt. Portugal, eigentlich assoziiert man ja Portugal mit Portwein, automatisch.
Automatisch, das ist auch einer der wichtigsten Weine des Landes, definitiv, oder einer der wichtigsten Weinstile. Aber es gibt eben auch ganz, ganz tolle Weißweine, Rotweine, Schaumweine tatsächlich auch in ein paar wenigen Regionen. Und dieses Land hat mit seinen knapp 190.000 Hektar Rebfläche einfach so viel zu bieten. Und ja, das möchten wir heute mal ein bisschen zeigen.
Erzähl uns doch mal, was für Weine du im Groben und Ganzen mitgebracht hast. Wie ist der Mix? Wie ist das aufgeteilt?
Wir haben zwei Weiß, wir haben einen sehr speziellen Rosé und wir haben zweimal Rot.
Der Rosé ist dein Lieblingswein?
Nein. Ich wollte ihn nur unbedingt dabei haben, aber warum, da kommen wir später zu.
Sehr gut, sehr gut. Und wir haben zweimal Rot, ja. Dann lass uns doch beginnen.
Mögen die Spiele beginnen.
Genau. Granito Cru. Wird das Cru ausgesprochen? Cru wird es ja nicht ausgesprochen.
Ne, ich hätte es jetzt Cru trotzdem ausgesprochen.
2020er. Hier leider keine Empfehlung an Essen, an Speisern. An Speisern?
Oh, Speisung. Speiseempfehlung. Dafür sind wir ja dann
da. Dafür sind wir ja dann da, genau.
Siehst du schon mal den Unterschied? Also es ist kein Wein, der aus dem Supermarkt kommt, sondern der im Restaurant in der Regel steht. Da hast du ja dann jemanden, der dir deine Speiseempfehlung gibt. Der Wein kommt aus dem Douro, also das ist die Region, die südlich vom Douro liegt. Es ist eine Region, die ähnliche Boden wie im Douro hat. Wir haben überwiegend Granitböden und wir haben jetzt hier den Winzer Luís Seabra, ein Winzer, der überwiegend Weine am Douro macht, aber hier eben auch ein bisschen was außerhalb des Douros erzeugt. Das ist jetzt eben sein Weißwein, Granito Cru, benannt nach dem Boden, auf dem er wächst. Und das Ganze aus dem Jahr 2020.
Was ist denn so die Hauptrebsorte in Portugal?
Im Weißweinbereich ist es die Rebsorte Maria Gomes. Eine Rebsorte, die man so bei uns jetzt nicht kennt. Das ist sowieso, also es gibt kaum ein Land wie Portugal, was so viel von diesen sogenannten autochthonen Rebsorten hat. Autochtonen.
Bedeutet, dass sie nur da wachsen.
Dass sie sehr eng mit einem Land verbunden sind und in der Regel auch fast ausschließlich dort wachsen, ja. Also über 250 Stück gibt es davon in Portugal. Wir haben dann noch beim Weißwein so Rebsorten wie Sivia, Arinto, Laureiro, Alvarinho. Aber Portugal ist ein Rotweinland. Also 70% der Gesamtproduktion in Portugal ist rot. Und da haben wir dann vorherrschend die Rebsorte Tinta Roriz. Das ist die meistangebautste, die kennen wir in Spanien als Tempranillo.
Okay.
Dann haben wir Torriga Franca, Castelao, Torriga Nacional, Trincadeira, Barga und Tinta Barroca.
Das ist so die. Trincadeira finde ich super.
Ja, Trincadeira. Und die nennt man auch je nach Region auch ab und zu findet man auf dem Etikett auch Tinta Amarela.
Gibt es denn eine Rebsorte, die vielleicht jeder kennt aus Portugal oder die uns gängig ist vom Namen?
Alvarinho ist jetzt sicherlich was man so in den letzten Jahren sehr häufig gehört hat. Es gibt in Portugal ganz, ganz wenig Rebsorten reine Weine. Also Portugal ist traditionell ein Cuvée-Land und auch ein gemischtes Satzland. Also man findet in vielen Anbauregionen wirklich noch gemischt angepflanzte Weinberge. Mhm. Man findet sehr viel alte Weinberge. Portugal hat da einfach, ist da ein richtiges Schätzchen, was diese Rebsortenvielfalt angibt. Man findet auch diese internationalen Rebsorten wie Syrah, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, aber die spielen lange nicht so die Rolle wie in vielen anderen Ländern. Okay. Also zum Beispiel die meist angebaute von den internationalen Rebsorten ist Syrah, aber das sind 4000 Hektar. Also das ist
im Vergleich, was hast du gesagt zu Anfang, 190, ne, haben die insgesamt.
190 insgesamt, ja. Ist das jetzt nicht viel. Oder zum Beispiel dein geliebter Chardonnay sind sogar nur 550 Hektar.
Ja, da kann ich da nicht hin, nö.
Aber es ist schön dort.
Ja, das ist wohl wahr.
Also es gibt, glaube ich, kaum ein Land, Weinland, was ich so viel bereist habe in den letzten Jahren wie Portugal. Und ich finde immer wieder andere schöne Ecken und es ist einfach ein wirklich schönes und tolles
Land. Ich finde es auch. Dann lass uns doch mal das schöne Land auf den Gaumen legen.
Genau, wir starten eben mit dem...
Speziell. Also es ist jetzt kein... unkomplizierter Wein.
Das habe ich auch nicht gesagt.
Nee, das sage ich.
Ja, das ist
ich wollte meinen Senf jetzt dazugeben, direkt.
Okay. Haken dran.
Ich möchte noch was sagen. Wir haben uns nicht abgesprochen, wir haben beide unsere Hoodies an. Ja. Unsere Kindheitshoodies, voll cool.
Ja. Ich habe meinen wiedergefunden.
Okay.
Ja. Genau, wir haben das DAO eben jetzt hier. Luis Seabra, ein Winzer, der erst seit 2013 eigentlich eigene Weine macht, aber schon sehr, sehr lange im Weinbusiness in Portugal vertreten ist. Er war jahrelang wirklich der Chefkellermeister bei Nieuport.
Mhm. Nieuport ist ja sehr bekannt.
Nieuport kennt man, hatten wir auch schon das eine oder andere Mal hier im Podcast. Wir hatten ja auch Marco Nieuport schon höchstpersönlich hier. Und Luis Seabra eben lange für Nieuport gearbeitet, jetzt aber eben sein eigenes Weingut. Und hier haben wir jetzt eine Cuvée aus den Rebsorten Encruzado, Bical und Sercial. Das sind typische Weißweinrebsorten für den Norden. Und das ist ein Wein, der wirklich von seiner Mineralität geprägt ist, der fast schon so eine gewisse Salzigkeit auch mit sich bringt. Aber trotzdem eigentlich, so wie du es auch gerne magst, schon eine gewisse Cremigkeit, eine gewisse Fülle dabei hat. Ich bin bei dir, das ist kein Easy Drinking. Das ist definitiv ein Speisenbegleiter, der aber auch sehr vielseitig, glaube ich, eingesetzt werden kann. Schmeckt er dir denn?
Ja, schmeckt mir sehr, sehr gut tatsächlich. Ja, also ich hatte zuerst meine Bedenken mit der Nase, ganz am Anfang. Aber wenn er jetzt ein bisschen 2 Grad, 3 Grad mehr kriegt, wird er deutlich schmelziger und angenehmer. Und er bleibt vor allen Dingen schön im Mund. Das finde ich immer ganz gut bei Wein. Das ist nicht so einmal kurz aufgeploppt und weißt du, wie diese Fenster, wenn du surfst im Internet, dann ploppt einmal auf und ist weg. Das vergleiche ich immer gerne mit so einfachen Wein. Und so ein Wein, der bleibt und macht auch Spaß.
Ja, und was halt vor allen Dingen bleibt, ist diese kristalline Salzigkeit auf der Zunge. Ne? Also das ist wie so eine, wie wenn du so nach dem Tag am Strand zurückkommst und so alles so einen Salzcharakter.
Einmal die Lippen ableckst und denkst dir, wow.
Ja. Und er bringt eine schöne Fülle mit sich, ist ein toller Weißwein. Und den das bin ich schon so beim gebratenen Fisch, gebratene Krustentiere. Mhm. Der kann aber auch, glaube ich, schon, wenn wir jetzt so Richtung Schwein uns vielleicht bewegen, ne? Wo ein bisschen Fett auch mit dabei ist.
Ich glaube, der würde das alles mitnehmen können. Ne?
Also der ist, glaube ich, sehr, sehr vielseitig einsetzbar und ist ein grandioser Weißwein. Auch der Winzer ist wirklich grandios. Ich durfte mal einen lustigen Abend mit ihm verbringen. Der säuft wie ein Loch. Also das ist
sein Job.
Das war fast grenzwertig auf jeden Fall, was wir da vernichtet haben. Mir ging es auch am nächsten Tag nicht ganz so gut.
Da verweise ich auf unsere Folge Cola zurück. Die hilft angeblich immer.
Ach so, dachte, du wolltest jetzt schon
irgendwelche Geschichten. Nein, aus dem Kästchen plaudere ich heute nicht. Wo wir auch gerade kurz über das Essen gesprochen haben, was ist denn so für dich das Gericht oder in Portugal, wo du, ich sage mal, am beeindrucktesten warst?
Noch.
Ich meine, dass du da immer gerne für vielfältig isst, das ist klar, aber irgendwas, was dich so, was vielleicht für dich so das typischste Gericht Portugals wäre.
Also das typischste Gericht, was ich vor allen Dingen mit dem Norden, wo ich sehr viel unterwegs war, verbinde, ist Bacalhau.
Mhm.
Ich glaube, das wäre auch der
Punkt. Das wäre, ja, genau, das hätte ich jetzt dazu
gesagt. Für Bacalhau. Generell einfach diese Seafood-Vielfalt, die es gibt, verschiedenste Krabben, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe, Muscheln, hier, was dazu, glaube ich, auch ganz geil wäre, Persebis, also diese
Entenfußmuscheln, genau.
Die auch so irgendwie so aussehen wie so kleine Elefantenpenisse oder
ich weiß nicht, wie viele du gesehen hast. Die sehen für mich wie so Spargel aus, der sich verwachsen hat.
Auch so ein bisschen. Also ganz, ganz große Delikatesse, die sehr schwierig ist zu fangen oder zu ernten, diese Muscheln, weil die halt wirklich in den rauesten Brandungen wachsen und da sterben auch jedes Jahr einige Muschelsammler beim Fangen dieser sehr seltenen Muscheln, aber die gehören für mich irgendwie auch dazu. Aber das Nationalgericht ist, glaube ich, Bacalao für den Norden und dafür, dass es eben getrockneter Kabeljau.
Genau, der wird gefangen, dann wird er quasi, der wird meistens sogar noch an der Haut gelassen, dann wird die Geräte rausgenommen, dann wird er so aufgeklappt und das heißt eigentlich auch Stockfisch, also Stockfisch, weil die den am Strand direkt auf dem Stock und dann trocknet er komplett, er wird richtig eingesalzt und dann wird er getrocknet und so hat man damals den Fisch quasi haltbar gemacht. Und dann wird immer so ein Stück abgenommen und mit Kartoffeln gekocht und kann auch dann zu einer Krokette gemacht werden.
Krokette oder man nimmt auch manchmal ganze Stücke und dann gibt es Kartoffeln, Zwiebeln, Oliven.
Ja, genau. Das ist dann ein sehr kräftiges Gericht auch.
Mein Fall ist es nicht so.
Boah, ich find's lecker.
Also wir waren mal bei so einem Winzer zu Hause, da hat es dann die Mutti gekocht. Das war also schon sehr traditionell und diesen Geruch kriege ich eben nicht mehr aus der Nase. Ich bin dann eher so beim klassisch gegrillten Fisch oder so, beim Frischfisch. Und, aber es gibt auch tolle Fleischgeschichten, also so südlich von Porto, so im Beirada, Spanferkel ganz, ganz viel. Auch so im Ofen.
Die essen viel Schwein, ja. Schweinefüße auch viel, so und solche Geschichten.
Ja, die Portugiesen wissen schon, was gut ist.
Naja, guck mal, sie haben ja die ganze Welt bereist eigentlich. Ja. Das könnte man so sagen. Lass uns doch zu unserem nächsten Kandidaten kommen.
Genau.
Auch wieder eine Wachskapsel, ne? So heißt das ja richtig.
Genau, es ist eine Wachskapsel. Wir haben jetzt hier ein Wein, von dem es insgesamt nur 742 Flaschen gibt.
Also, welche Flasche haben wir?
Wir haben die 485 tatsächlich. Achso, wenn du fragst, den Luís Seabre, findet man zum Beispiel bei unseren Freunden von Teesdorf und liegt bei knapp 30 Euro sowas.
Ja, das ist auch schon ein bisschen Geld. Aber jeden Cent wert, wie ich finde.
Jetzt haben wir Vinas do Lanco aus der Rebsorte Verdejo und wir sind beim Weingut Barbeto und das liegt auf der wunderschönen Insel Madeira, die ja auch zu Portugal gehört und deshalb habe ich den Wein ausgesucht. Wie gesagt, nur 742 Flaschen. Man kennt Madeira ja eigentlich eher für seine aufgespritteten Weine, also du kennst sie aus der Küche in der Regel für die Soße dann, die Madeira?
Oft für viel mit Pilz. Wenn wir mit Pilzen arbeiten, haben wir oft Madeira.
Es gibt aber eben auch ganz normale Weine von der Insel Madeira. Wirklich nicht viel, wie man jetzt hier auch bei der kleinen Flaschenmenge. Aber eben sehr spannend. Und was wir in Madeira natürlich haben, ist der Vulkanboden, der hier eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und ja, das Weingut Barbeto ist so, ist eines der jüngsten Weingüter auf Madeira. Das ist tatsächlich erst 1946 gegründet worden.
46, also ist auch von.
Ja, ja, aber viele Weingüter auf Madeira sind eben deutlich älter. Die erzeugen auch eben aufgesprittete Weine, aber machen eben auch ein bisschen normale Weine.
Du hattest ja, wir hatten ja schon mal eine Madeira-Folge.
Ja.
Oder haben auch schon über Madeira gesprochen.
Absolut.
Da hattest du mir erzählt, dass die Rebstöcke so auf dem Boden liegen. Wie hieß das nochmal, dass die dann...
Das war nicht auf Madeira. Auf Madeira hast du relativ normalen Weinanbau. Du findest das sehr viel auf den Azoren und auf den Kanaren.
Ah, okay. Ja, das waren die Kanaren. Das
stimmt. Auf Teneriffa, auf La Palma oder dann eben auch auf Pico, auf den Azoren. Da ist das ganz, ganz klassisch, dass die Reben eben ganz flach am Boden wachsen müssen und vor den starken Winden einfach geschützt
werden. Aber Madeira ist ja auch eine Insel, die schon auch viel abkriegt. Da kannst du ja im Sommer sogar Ski laufen, so ungefähr, und oben da auf dem Berg. Und wenn du runterkommst, dann hast du 30 Grad.
Also Skilaufen?
Ja, es ist jetzt natürlich nur um sich. Na, da ist schon an der Spitze ist
auch ein bisschen. Was du auf Madeira sehr viel hast, ist Pergola-Erziehung. Also so das, was sich die meisten hier eher als Beschattung auf die Terrasse bauen.
Ach, Pergola, okay, ja. Ja. So Carport, der.
Nee, nicht Carport. Also es ist, die Reben werden an Holzgestellen nach oben gezogen, sodass der Boden unten frei bleibt. Und auf der freien Stelle am Boden, da werden dann andere landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Kartoffeln oder Gemüse oder angebaut, weil man muss einfach den wenigen Platz, den man auf dieser sehr vulkanischen Insel, sehr steinigen Insel hat, sinnvoll nutzen. Und deshalb
hat sich. Wie erntet man das denn dann? Das ist ja dann echt ein Aufwand.
Ja, das hängt ja dann runter und dann musst du halt rum, aber musst halt abschneiden.
Okay.
Also, das kriegen die schon hin.
Das kriegen die hin. Naja, gut, dann probieren wir mal, was die hier hingekriegt haben. Was
die da auf die Flasche gepflegt haben.
Ja.
Das ist eine schöne Frische. Mhm. Also man kann fast so ein bisschen das raue Klima vom Atlantik so ein bisschen wahrnehmen. Es ist eine schöne Frische. Der Wein hat unglaublich viel Mineralität, auch wieder so eine Salzigkeit. Aber er hat jetzt hier, man merkt eben, dass man auf Vulkanboden ist, man kriegt so ein bisschen mehr so eine rauchige Komponente. Mhm. Also die Mineralität wirkt rauchiger, so kann man es vielleicht
sagen. Ja, aber trotzdem krasse Säure, ne?
Krasse Säure. Und da sind jetzt auch keine Bildchen hinten drauf, was man dazu essen soll, aber das ist für mich der perfekte Seafood-Wein. Ne? Also ja. Jetzt, das fängt bei der frischen Auster an, über verschiedenste Muscheln, auch so was die Portugieser gerne machen, so Venusmuscheln mit Knoblauch, mit Petersilie, ganz, ganz viel, so aus dem Weißweinsud. Das sind alles so die Sachen, die ich hier zu dem Wein sehe. Und ich mag das Weingut Barbeto unglaublich gerne. Auch die Madeira-Weine und eben auch die normalen Weine. Und das hier ist eben eine Cuvée aus zwei Einzellagen auf der Nordseite der Insel. Und das findet man eben auch nicht sehr häufig. Barbeto waren so die Ersten, die angefangen haben, wirklich einzelne Lagen rauszuarbeiten. Mhm. Und das macht das Ganze doch auch wieder ein bisschen spezieller. Und 742 Flaschen sind jetzt nicht so viel.
Kostet?
Ja, ich muss.
Sollte wahrscheinlich ein bisschen was kosten.
Nee, es ist gar nicht so teuer, muss man sagen. Man würde es jetzt vermuten, dass das ja irgendwie unglaublich so teuer sein müsste. Ich hab's gleich, wenn das Internet möchte. 27,50.
Ah ja, der ist günstiger als der Vorgänger. Aber wobei, also ich muss sagen, der Vorgänger, der allererste, hat mir tatsächlich besser geschmeckt, weil er irgendwie cremiger. Der ist mir zu spitz. Sind denn portugiesische Weine auch lagerfähige Weine?
Ja, definitiv. Also jetzt definitiv nicht alles. Mit einer der bekanntesten Weißweine ist ja immer dieser Vino Verde aus dem Norden. Mhm. Das sind Weine, viele dieser Weine sollten eher frisch jung getrunken werden. Mhm. Aber die beiden Vertreter, die wir jetzt hier haben, das sind sicherlich auch Vertreter, die man ohne Probleme mal 5 Jahre liegen lassen kann und die dann eine schöne Entwicklung, vorausgesetzt man lagert sie richtig, nehmen.
Ja, darüber hatten wir auch schon oft gesprochen. Die Temperatur ist entscheidend und wichtig, so wenig Licht wie möglich, wenn ich mich recht entsinne.
Das hast du gut behalten.
Ja, siehst du. Du hast ja jetzt zwei Weißweine und dann gehen wir ja auch schon zu dem Rosé. Wie bist du denn auf dieses Schätzchen gekommen? Weil wenn ich schon die Bilder sehe, dann kann es ja nur ein Discounter sein.
Es ist tatsächlich der meistproduzierteste Wein Portugals.
Ist dein Ernst?
Das ist
Der
habe ich bei Edeka gekauft. Absoluter Exportschlager. Dieser Wein macht 40% des Gesamtexportes von Portugal aus.
Und dieses Weingut gibt es auch noch nicht so lange, wenn du das 1942 steht auf der Flasche.
Genau.
Matheus. The Original Rosé Portugal.
Jawohl, es ist der Original. Es gibt noch einen zweiten Wein, Lanceres. Der geht in so eine ähnliche Stilistik. Der ist eher für den US-Markt. Das hier ist eher der starke in Europa. Aber es ist wirklich, das ist der meistproduzierteste Wein Portugals. Und deshalb habe ich gesagt, das muss hier rein.
Ja, also, das muss
ja. Ich habe ihn noch nie probiert tatsächlich.
Also hier steht Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure.
Mhm.
Leck mich fett, Herr Wilm, was bringen Sie denn hier mit?
Schreck mal ein, das Ding.
Jetzt habe ich aber Angst, weil du dich auch so komisch freust darüber.
Nee, ich gestehe, ich habe den Wein selber noch nicht probiert. Ich habe zwei, drei Karteikarten über ihn, von meinem Lernen. Weil es ist, wie gesagt, ein Wein, der in horrenden Mengen produziert wird. Im eigenen Land eigentlich fast nicht getrunken wird, sondern halt.
Das ist schon mal kein gutes Zeichen.
Das ist fast eine reine Exportware. Aber es ist einfach sehr, sehr bekannt. Und wenn wir eine Portugal-Folge machen, habe ich gedacht, dann muss
der ja
hier auch mit rein.
Also wir haben hier, man könnte mal die Flasche beschreiben, so ein bisschen erinnert die an einen Boxbeutel, nur einen längeren Hals auf jeden Fall.
Ja, den mussten sie tatsächlich ändern. Also die Flasche war früher dem Boxbeutel viel, viel ähnlicher.
Ja.
Und dann, weil der Boxbeutel ja ausschließlich für Frankenwein sein darf, mussten sie die Flasche ein bisschen ändern.
Dann haben sie das daraus gemacht.
Genau, aber es ist immer noch dem Boxboden sehr, sehr ähnlich.
Wir probieren ihn erstmal und dann reden wir über die Empfehlungen, die hinten auf der Weinflasche stehen. Ich wünsche dir ein gutes Glück.
Also, wie Kiri ja schon vorgelesen hat, das ist ein Perlwein, also dem wird Kohlensäure zugesetzt. Jetzt nicht viel, also wir sind jetzt hier nicht auf einem Niveau wie Prosecco. Es mussiert ganz leicht, was ihm halt noch so eine gewisse Leichtigkeit mit dazu gibt. Was man sagen muss, es ist natürlich wieder süß. Also es ist jetzt nicht pappsüß, aber es hat so, ich habe mal nachgeguckt, es hat 15 Gramm Restzucker.
Ui.
Und das macht es halt so, nennen wir es süffig.
Nennen wir es süffig.
Also ich glaube, wenn du jetzt keinen großen Anspruch an Wein hast und dir den bei 30 Grad schön eisgekühlt.
Ich glaube auch mit ein paar Eiswürfeln noch rein, weißt du, damit
da kannst du dir da richtig einen reinstellen.
Ja.
Ich glaube, dass du richtig Kopfschmerzen davon
kriegst. Ja, die Rüstung ist 100%ig verbeult. Also da kannst du von ausgehen, wenn du davon eine Pulle getrunken hast, weil selbst wenn du nicht betrunken wirst, hast du nächsten Tag ein Geweih, kommst durch keine Tür durch. Das glaube ich definitiv. Wir haben hier so süß, also was ich schmecke, ist eigentlich so ein bisschen Bonschi-Wasser mit leichtem bitteren Abgang.
Ja, das ist so Bonschi-Wasser bin ich bei dir und dann so ein bisschen Rhabarber
finde. Ja, irgendwie so. Ja,
so, also ja. So eine Bitternote kommt dann rein dazu.
Und wir haben hier, also
es wird immer süßer.
Es wird immer süßer, ja. Na, dann haben wir hier auf der Flasche Besteck, also das heißt, ist zum Essen geeignet. Fisch ist drauf, also es ist in Bildern, es ist nicht in Worten, das ist wahrscheinlich international gemacht. Pizza, Pasta, Sushi, ein Topf, na, das könnte Salat sein, Garnele und kochendes Wasser. Kannst du dazu auch essen. Oder Grill ist das, Grill. Sollte zwischen 6 und 8 Grad Celsius getrunken
werden. Definitiv eher 6 als 8.
Eher 3, damit man die Süße nicht schmeckt. Dicke Menschen dürfen es nicht trinken. Und ja, 11 Volumenprozent hat er da drauf.
Nein, das ist. Oh, das ist das Bild für Schwangere.
Ach so.
Schwangere sollten Alkohol natürlich nie trinken, aber.
Ja.
Ja. Es wird von Socrapa, das ist eine der größten Weinfirmen in Portugal, abgefüllt. Hier steht noch, junger und frischer Wein, leicht prickelnd mit einem Hauch von roten Früchten. Ja, das war's dann aber auch. Ja, muss man mal getrunken haben, glaube ich.
Was kostet das denn?
Was habe ich dafür gezahlt? Sage ich dir gleich, warte mal. Ich gucke auf meinen Kassenzettel von gestern.
Wahrscheinlich so, ich tippe mal 8,99.
Ja, ich glaube, ein klein bisschen weniger war's.
Das
waren 5,49.
Ach, das ist doch ein Schnabber, oder? Kannst du dir zweimal die Rüstung von verbeulen?
Ja. Ja, also wir verbuchen das unter Erfahrung und.
Wir verbuchen das unter. Also ich meine, ganz ehrlich, es ist sowas von easy drinking. Finde ich total unkompliziert. Kann man ja mal machen. Also.
Kann man ja mal machen. Ja. Also ich, wie gesagt, wenn ich irgendwo liegen würde am Pool, am Strand, es hat 30 Grad.
Weißt du, das stelle ich mir vor in so einem Hotel oder Inclusive, da schenken die das aus. Ja, und nichts anderes, nur das. Das wäre die Hölle.
Ja, vielleicht.
Gut, weiter geht's. Wir trinken jetzt mal was mit Geschmack hoffentlich. Wir gehen jetzt in die, stürzen uns auf die Roten, wofür du sagst auch, dass Portugal deutlich bekannter ist.
Wie gesagt, 70% der Weinproduktion ist rot. Aber schon bei 70%, auch über 50% aller Weinkorken kommt tatsächlich aus Portugal.
Portugal hat für die ganze Welt?
Ja, ja. Portugal hat die größte Korkenproduktion weltweit auf jeden Fall. Das halt findet man auch in Portugal relativ wenig Schraubverschlussflaschen. Also das ist,
weil es bei denen einfach billig ist dann, weil es bei denen auch produziert wird, oder?
Naja, wahrscheinlich, weil man halt wahrscheinlich auch den nationalen, die nationale Wirtschaft unterstützen möchte vielleicht auch.
Ja.
So, wir haben jetzt hier einen Rotwein. Da musste ich auch zu Edeka gehen, weil wir tatsächlich im Moment auf der Karte keine Weine aus dem Alentejo haben, aber ich wollte das Alentejo mit dabei haben. Ich warte die ganze Zeit noch auf zwei Weine aus dem Alentejo. Die sind aber noch nicht angekommen. Das Alentejo ist also südliches Portugal, aber Richtung spanische Grenze. Und das ist eine Region, die in den letzten Jahren immer interessanter geworden ist, weil du hier Weinbau in der Höhe betreiben kannst.
Das heißt, warte, Spanien, Portugal zu der Grenze. Das, ja, okay, ich weiß.
Ja, also südöstliches Portugal ist das.
Südöstliches.
Es geht wirklich relativ weit nach oben. Es geht teilweise so 800-900 Meter nach oben. Und obwohl wir relativ weit im Süden sind, wo es halt eigentlich wärmer sein müsste, wird es durch die Höhe halt wieder kühler. Und von daher wird in der Region relativ viel investiert. Viele Weingüter aus den warmen Regionen versuchen halt auch dort Weinberge zu kriegen, weil sie einfach die Kühle brauchen, die Höhe brauchen, um mehr Frische in ihre Weine zu bekommen. Wir haben jetzt hier einen klassischen Rotwein, darum habe ich ihn auch mitgenommen. Also aus typischen Rebsorten 50% Touriga Nacional, wir haben 30% Aragonés und 20% Trincadeira. Aragonés ist ein anderes Synonym wieder für Tempranillo. Im Süden sagt man nämlich Aragonés, im Norden sagt man Tintoreries. Ja, da gucken wir uns mal, was die Katze uns hier vor die Tür gelegt hat.
Bitteschön.
Es ist also Vino Regional Alentejo, kommt eben aus dieser Region. Zum Weingut brauchen wir jetzt hier in dem Fall, glaube ich, nicht viel sagen. Es ist ein Wein von Edeka. This wine, a blend of Touriga Nacional, Aragonés und Trincadera varieties, has a fine deep color and aromas of wild berry fruits and violets. The soft, fruity and floral, gentle mouthfeel ends in a lingering palate with aromatic overtones.
Mhm.
Gucken wir mal, ob wir das finden.
Ja, also kräftige Farbe unterstreiche ich.
Ja.
Beeren
unterstreiche ich auch. Violets, da bräuchte ich jetzt ein bisschen Fantasie für, aber es hat auf jeden Fall so einen kräutrigen Charakter.
Ja,
echt mit dabei.
Stimmt. Ein
bisschen was Pfeffriges auch. Der Wein hat sicherlich auch ein bisschen Holz gesehen.
Was kostet der Wein beim Edeka? 15, 20?
Nee, das war 8,99.
Ui. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Also finde ich jetzt von der Nase, ich finde das jetzt nicht unlecker.
Von der Nase finde ich es aber nicht unlecker.
Gucken wir doch mal, wie er schmeckt.
Ja, doch, so ein bisschen Lavendel kommt im Mund. Aber wirklich.
Ja, aber ist jetzt kein schlechter Wein, ne?
Also, boah, für das Geld auch, ne? Also ich finde das.
Also ich stand halt vor dem Regal und habe so geguckt und sag, auch das Etikett sieht jetzt nicht so richtig supermarktmäßig aus. Also bin ich jetzt schon echt positiv überrascht.
Ich bin auch positiv überrascht.
Was mir wirklich gefällt, wenn du mal an unsere Pfalz-Folge zurückdenkst, der hat keine Restsüße.
Nee.
Ne, der hat nicht dieses, der hat Kraft, der hat dunkle Frucht, der hat auch mit 14 Volumenprozent relativ viel Alkohol, aber er hat eben nicht dieses, was viele Rotweine ja oder haben, so dieses restsüße Schwänzchen hinten raus. Und das finde ich hier wirklich sehr, sehr schön gemacht. Der Wein hat eine gewisse Tanninstruktur. Und wenn du jetzt, sage ich mal, eine Grillparty zu Hause hast.
Hätte ich jetzt auch gesagt, alles gegrillte geht damit perfekt.
Vielleicht auch nicht jeder groß die Weinahnung hat, dann ist das doch ein perfekter Wein eigentlich dafür.
Mhm. Ja, was ich in Portugal ist relativ viel erlebt habe, in so gerade so Fleischers, und die haben natürlich trotzdem immer ein bisschen Fisch, dass man, das habe ich auf Madeira mehr oder öfter erlebt, als im Porto selbst, also dass man auf Stein, man kriegt Fleisch im rohen Zustand und einen richtig heißen Stein und dann brät man sich das Fleisch da selber zu und kriegt, gibt's ja immer so, weißt du, mit nur ein Gläschen Rotwein und dann hast du dir da dein Filet selber gebraten. Das fand ich immer ganz spannend und ganz schön und das sollte man in Portugal auch mal gemacht haben.
Ihr wart, als du auf dem Schiff gearbeitet
hast? Auf Madeira, genau, als ich auf dem Schiff gearbeitet habe und einem Kollegen von mir waren wir Porto, Spanien, mit dem Auto einfach gefahren und haben uns so ein bisschen was angeguckt und es war eine ganz coole Zeit. Da war ich deutlich jünger. Hatte noch nicht so viel Ahnung von Wein, aber Portwein hat uns gut geschmeckt. Aber die Kellerbesuch, das war echt geil.
Also Porto ist schon eine Reise wert auf jeden Fall. Man kann da schön die Keller besichtigen. von den ganzen Portweinhäusern auf der gegenüberliegenden Seite von Douro, Villanova de Gaia. Aber allgemein, also diese, auch wenn du hoch ins Vino Verde fährst, wo es so richtig schön saftig grün alles ist, dann Richtung Bayrada, wenn du da diese Spanferkelstraße entlang fährst, wo es einen Spanferkelgrill nach dem nächsten
gibt. Ja, das ist auch.
Das ist schon spannend. Schön. Und im Süden halt auch, ne, also die Algarve ja auch ganz, ganz beliebte Urlaubsregion mit tollen Restaurants, ne? Da sind auch so Restaurants wie die Villa Gioia.
Auch die teuren Restaurants.
Auch die teuren Restaurants, aber es die Portugal hat ja seit diesem Jahr auch einen eigenen Michelin. Früher waren sie ja mit Spanien immer zusammen. Jetzt ist es ein eigener. Also da tut sich auch gastronomisch noch einiges. Lissabon ist natürlich auch eine sehr lebendige Stadt mit einer, auch einer ganz, mit ganz vielen Weinbauregionen. Wirklich in, sag ich mal, einer Stunde Umkreis kannst du wirklich von Lissabon aus auch viele Weingüter besuchen. Ja, einfach spannend.
Einfach spannend und auch wunderschön tatsächlich. Am Gaumen sowie auch fürs Auge.
Mhm. Jetzt habe ich noch ein.
Genau, darf ein Vertreter nicht fehlen.
Und eigentlich habe ich ja gesagt, ich will kein Douro machen heute, sondern ich will das restliche Portugal zeigen. Aber dann war ich gestern eben bei Edeka, habe die Weine gekauft und dann fiel mir noch ein Wein in die Hände. Und ich glaube, den kennen sehr, sehr viele Menschen und den verbinden auch viele mit Portugal. Obwohl wir jetzt hier die Hamburg-Edition davon haben.
Fabelhaft.
Und genau, der Fabelhaft von der Familie Nieport. Kommt aus dem Douro-Tal, Jahrgang ist jetzt hier 2021, eben in einer Sonderabfüllung für Hamburg. Sonst ist ja, haben die immer diese Rabengeschichte auf dem Etikett von Wilhelm Busch ist das, glaube ich. Aber Fabelhaft hat in jedem Land ein anderes Etikett.
Warum?
Das haben die mal so als Marketing-Gag genommen. Ne? Und somit hast du natürlich auch den, weckst du den Sammler im Kunden, der sich dann die Flaschen halt, wenn er in einem anderen Land ist, ach guck mal, hier gibt's wieder eine fabelhafte Edition, lass uns die Flasche trinken und die Flasche mitnehmen oder lass uns die Flasche.
Also es ist wie im Rockcafé, weißt du? Auf
Hard Rock Café oder
wie hier
die Starbucks, die Starbucks-Tassen mit den. Es ist einerseits eine sehr clevere Marketinggeschichte und Fabelhaft war tatsächlich mein erster Rotwein, den ich mir im Restaurant mal eine Flasche gekauft habe.
Ah ja.
Das ist auch viele Jahre her. Mit meiner damaligen Freundin in Berlin wollte ich ein bisschen auf dicke Hose machen und irgendwie richtig coolen Wein rausgesucht. Keine Ahnung damals. Und das war fabelhaft. Und ja, ein Wein, der für die Familie Nieport unglaublich wichtig ist. Sie haben aber vor ein paar Jahren fabelhaft aus dem, haben sie ein eigenes Weingut für gebaut. Also es wird nicht mehr auf dem Nieport, früher wurde es wirklich auch im Nieport-Keller vinifiziert. Jetzt ist es sozusagen ein eigener Brand der Nieport Family.
Mhm.
Der Trauben, die Rebfläche ist, das meiste ist Zukauf in dem Fall, aber es ist ein sehr, sehr gut gemachter Rotwein, so habe ich ihn in Erinnerung. Ich habe ihn jetzt auch wirklich schon länger nicht mehr probiert.
Was haben wir denn,
21? 21. Mhm. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie das schmeckt. Ich habe auch hinten drauf, fabelhaft 21 Tinto Douro, produziert für Nieport. 12,5 Alkohol.
Warum ist er denn so wichtig für die Familie Nieport? Ist das der, der denen die Kosten abdeckt?
Sozusagen. Das ist die Cash-Cow im Unternehmen und der finanziert halt den Spaß, den sie sich mit den anderen Weinen gönnen. Die Zeit, die sie sich mit den anderen Weinen nehmen. Wir haben ja schon den ein oder anderen Nieport-Wein auch hier im Podcast gehabt. Wir haben relativ viel Nieport-Weine auf der Karte auch, weil ich die Philosophie einfach auch sehr gut finde. Und das gibt halt, sag ich mal, finanzielle Sicherheit.
Okay.
Wenn du so eine Cash-Cow im Unternehmen hast, die dir sozusagen deine Fixkosten deckt und alles andere ist Spaß.
Ich glaube, ich habe den Wein tatsächlich noch nie getrunken. Doch, habe ich den schon getrunken?
Hattet ihr nämlich den Trüggelschwein auch mal auf der Karte?
Nee, den hatten wir nicht auf der Karte.
Also ist zum Beispiel für mich auch so ein Wein, wenn ich in einem Restaurant bin, wo es jetzt vielleicht nicht die große Weinkarte gibt, sondern so eine 0815 Weinkarte, dann ist das schon sowas, wo ich, glaube ich, zum Fabelhaft dann oft gegriffen habe früher, so als sichere Bank. Du kriegst einen ordentlichen Wein, musst jetzt auch kein Vermögen dafür bezahlen und alle sind am Ende happy eigentlich. Auch schön dunkelbeerig. Fast ein bisschen intensiver als der erste Rotwein gerade noch.
Mhm.
aber nicht ganz so opulent wie der erste. Eine schöne Frische eigentlich am Gaumen. Tolle Säure. Auch da muss man sagen, dafür, dass von dem Wein, ich habe jetzt keine genaue Zahl, ich weiß, dass es sehr viel ist, also es sind bestimmt über 1 Million Flaschen, die von dem Wein produziert werden, ist das ganz, ganz ordentlich gemachter Wein.
Das stimmt allerdings. Was kostet denn der Wein? Was hast du
bezahlt? Ich habe jetzt gestern dafür bezahlt, für diese Hamburg-Edition, 14,99.
Ah ja, oh, bezahlbar auf. Also.
Also ich gucke jetzt ganz schnell mal, was man im Internet findet. Fabelhaft Wein. Ja, teilweise sogar unter 10, 9,95.
Oh, Edeka schlägt ganz schön drauf da.
Ja, vielleicht ist es ja auch die Hamburg-Edition, weiß ich ja nicht, ne? Ob die nochmal 1 Euro mehr kostet oder so. Also so im Internet kriegt man ihn für unter 10. Also so 59 ist so 9,99, das ist so das, was ich jetzt hier im Internet habe. Mhm. Und sie machen ja mittlerweile, sie machen auch einen weißen, sie machen einen weißen Reserve, sie machen auch von dem roten einen Reserve. Also diese Brand ist immer weiter gewachsen und haben wir jetzt auch auf der Karte, kommt zwar nicht aus Portugal, aber wir haben fabelhaft alkoholfrei auf der Karte.
Das ist ein, was haben wir denn da drin? Ein
Riesling von der Mosel. Und das ist tatsächlich, ich habe den dieses Jahr auf der Brauwein das erste Mal probiert, da hat Marco mir den blind eingeschenkt und ich fand es, war bis jetzt, auch wenn ich an unsere alkoholfreie Podcast-Folge zurückdenke, war das echt guter Stoff. Also es ist immer noch nicht mit einem echten Wein zu vergleichen, aber auch da findet man mittlerweile was. Wie findest du denn den Farmer?
Finde ich ganz gut. Also ich finde ihn mehr easy drinking als den ersten Rotwein. Plansel. Den fand ich etwas komplexer. Das ist für mich eine sichere Bar, würde ich auch sagen.
Ja.
Also kannst du nichts falsch machen. Kannst du zum Gebratenen, zum Geschmorten, kannst du alles damit machen.
Und schmeckt, glaube ich, von 100 schmeckt der 99.
99 wird er bestimmt schmecken.
Und der eine ist der Biertrinker, den man nicht schmeckt.
Ja, genau, so ist es. Also im Großen und Ganzen finde ich auch die beiden Roten sind sich schon ähnlich. Ne? In der, auch hier ist das ein bisschen, der Farbelauf ist ein bisschen seifiger hinten raus. So, man muss an Seife denken. Also es ist, oder mehr an Lavendel, vielleicht ist ja auch das, also dieses Lavendel.
Ich finde ihn ein bisschen kräutriger.
Ja, genau, kräutriger. Fast. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der auch allen schmeckt, was ich aber schön finde, dass wir in einem Land sind, was so vielfältig ist, ne? Wo natürlich die Rotweine-Produktion den größten Anteil hat, aber die Weißweine finde ich extrem spannend, weil das nicht so typische Weißweine sind, die wir sonst trinken. Oder ich trinke hier viel Chardonnay, aber in den letzten Fällen haben wir auch mal Riesling gehabt, gerade Teil 2 Pfalz hat eine Riesling. Ja, es sind einfach absolut andere Weine.
Absolut, es sind ja auch überwiegend wirklich ganz, ganz andere Rebsorten, die es ganz spannend machen.
Und, genau.
Du kannst in Portugal eben von bis alles entdecken. Die Rotweine sind in der Regel alle eher immer ein bisschen kräftiger. Es gibt auch ein paar schlanke Geschichten, so ein paar Bagas aus dem Beirada oder so können auch so fast so Pinot Noir-Anklänge haben. Aber in der Regel ist Portugal beim Rotwein schon eher bisschen intensiver, bisschen kräftiger. Die Weißweine leben oft von ihrer Mineralität und ich finde es gut, was du gesagt hast. Es sind ein bisschen andere Weine und so habe ich auch meine Liebe zu Portugal immer weiter vertieft, weil ich einfach mehr von diesen anderen Weinen kennenlernen wollte. Und auf jeder Reise in Portugal finde ich wieder neue Geschichten. Auch von der letzten habe ich wieder ein paar Sachen für die Weinkarte mitgebracht und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Und aber trotzdem kann man auch Easy Drinking Weine wie den Fabelhaft dort finden, die trotzdem handwerklich sehr, sehr gut.
Absolut, absolut. Ich glaube, also bis auf den Rosé habe ich heute keinen schlechten Wein getrunken.
Ja, der Rosé, das war
einfach. Also es ist nicht schlecht. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, aber es trifft nicht meinen Geschmack. Es ist mir zu süß und zu puffig einfach.
Puffig finde ich hier schon sehr treffend, auf jeden Fall auch von der Farbe her. Das geht schon in so eine Richtung. Aber ich fand einfach aufgrund dieser Marktrelevanz
von. Ja, ist absolut richtig.
Fand ich es einfach wichtig, den Wein zu zeigen und. Es ist ja auch spannend, sowas mal dazu zu
sagen. Also empfehlen wir können mit ruhigem Gewissen Portugal empfehlen. Also auf jeden Fall, das Land ist sehr schön, aber die Weine, die dort herkommen, natürlich auch in bestimmten Preiskategorien. Nicht alles ist, die Masse wird wahrscheinlich nicht so gut sein, was wir heute getrunken haben. Aber das können wir ruhigen Gewissens empfehlen, was wir heute hier für euch verkostet haben. Und das hat riesen Spaß gemacht. Im Rotweinsegment, wie man sieht, ist man etwas günstiger unterwegs und haben wir heute was 5,49 Wein und einen 10 Euro Wein getrunken. Beide ziemlich gut gemacht.
Ziemlich gut gemacht, aber auch da muss man sagen, es gibt natürlich auch deutlich mehr.
Ne? Natürlich.
Wir haben durchaus auch, wir haben ein paar Rotweine auf der Karte, da bist du ganz schnell mal im 70, 80, 90, 100 Euro Bereich.
Ja.
Es gibt zum Beispiel einen sehr seltenen Rotwein, auch den, das ist auch, müsste auch so ziemlich der teuerste Rotwein Portugals sein, das ist der Bacabea von Casa de Farina. Da bist du auch mal ganz, da wird es dann auch mal vierstellig. Also das geht an. Geht auch in Portugal.
Geht auch in Portugal, ja, natürlich. Sehr schön. Ja, vielen Dank für die vielen Informationen. Vielen Dank für die wirklich interessante Auswahl. Und ich würde sagen, wir haben wieder was dazugelernt.
Genau. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da werden wir auch wieder ein spannendes Thema für euch haben. Und ja, in Hamburg sagt man tschüss.
Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kindfels Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.